Also der Matthäusevangelium im Kapitel 10 am Ende. Wir hatten ja in diesem Kapitel 10 einfach gesehen, wie der Herr Jesus Grundprinzipien des Reiches Gottes und der Nachfolge aufgezeigt hat. Zum Beispiel, dass man sich vor den Menschen hüten soll, letztendlich wie er aussendet, was das bedeutet, dass wir wie Schafe unter die Wölfe gesandt werden, dass wir gehasst sind von jedermann um Jesu Wille. Jetzt am Schluss war nochmal dieses ganz Zentrale, dass er sagt, praktisch, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, und das war ja Phileo, also das heißt mit der Emotion. Und jetzt schließt das ab, und zwar, interessant ist, das nächste Kapitel anfängt mit der Formulierung, es geschah, als Jesus die Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte. Also hier hast du keinen Vorschlag, sondern hier hast du etwas zentral, was der Jesus will. Jetzt sagt er zum Schluss, ab Vers 40, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem dieser Geringsten auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Wir haben hier das Grundprinzip, dass der Jesus über den Lohn spricht, dass jemand, der, ich sage es mal so, einer bestimmten geistlichen Schiene Menschen ihm, und er fängt mit dem Propheten bis zum Gerechten, bis zum einfachsten Jünger, etwas Gutes tut, dass er den Lohn nicht verliert. Aber mir geht es nochmal um was anderes. Und zwar dieser Vers 40, der ist zentral. Er sagt jetzt praktisch, wenn jemand einen Gläubiger aufnimmt, wenn man jetzt die Verse dahinter sieht, jetzt setze ich es einfach dazu, weil das ist logisch. Wenn jemand einen Gläubiger aufnimmt, weil er ein Gläubiger ist, nimmt er in Wirklichkeit der Herr Jesus auf. Und wenn er der Herr Jesus aufnimmt, nimmt er in Wirklichkeit seinen Vater auf. Und da haben wir eine Kette. Und das ist etwas, das in der Bibel immer wieder durchgeht. Und das hat Konsequenzen, und zwar ganz radikale. Und die müssen wir betrachten, sonst verstehen wir das nicht. Die Bibel sagt in 2. Korinther 5, dass wir gläubige Botschafter, Luther hat es übersetzt, an Christi Stadt sind. So ist man es gewöhnt in Deutsch. Also wir sind praktisch Botschafter an der Stelle vom Herr Jesus. Und das hat mit dem zu tun, wie kann ich ein Botschafter Jesu Christi sein? Wir müssen uns einfach etwas vergegenwärtigen, was bei der Wiedergeburt geschieht. Und das ist oft dem Gläubigen nicht bewusst, das ist aber auch den Leuten nicht bewusst. In der Sekunde der Wiedergeburt, wenn ich ihn aufnehme, da kommt man nachher drauf, Johannes 1, 12, in der Sekunde, wenn ich ihn aufnehme, bei der Wiedergeburt, passiert etwas. Die Bibel sagt, ich werde in einem Geist zu einem Leib getauft. 1. Korinther 12, 13. Das heißt, ich werde in den Leib Christi hinein getauft. Jetzt beschreibt die Bibel die ganze Zeit diesen ganzen Zustand eines Gläubigen, immer, dass er ein Haupt hat. Das heißt, er ist kein normaler Mensch mehr, wie ein anderer, der autonom lebt, sondern ein Haupt. Und dieses Haupt ist mit ihm verbunden durch den Heiligen Geist. Ich schreibe es einfach mal ganz einfach. Und wir haben nachher eine Stelle, wo man das auch draus sieht, wie das funktioniert. Zum Beispiel Epheser 2, 6 sagt, ich bin in die himmlischen Orte versetzt. Das heißt, ich habe eine dauernde Beziehung zu meinem Jesus. Und in dem Moment, wenn ich jetzt praktisch als Gläubiger mit einem Menschen in Berührung komme, und es geht um geistliche Dinge, dann in Wirklichkeit beginnt diese Kette. Dann ist das jetzt eine Schiene, wo Gott der Vater durch seinen Sohn vermittels seines Leibes der Gläubiger wirkt. Und das ist das, was hier in Vers 40 steht. Wer nämlich einen Gläubiger aufnimmt, weil er ein Gläubiger ist, nimmt die Wirklichkeit der Herr Jesus auf, und der nimmt die Wirklichkeit der Vater im Himmel auf. Das heißt, diese Kette wirkt immer. Jetzt muss man hier aufpassen. Und also wer jetzt in dem Fall die Gläubige verwirft, wenn ihr ein geistlich richtig stehender Gläubiger ist und verwirft ihn, dann verwirft er praktisch der Herr Jesus, und er verwirft dann gleichzeitig auch Gott, der ihn gesandt hat. Und das Ganze hat immer nur mit dem zu tun, aus ganze Gericht Gottes, wie wir zum Herr Jesus stehen. Und der ganze Text, wenn man den jetzt nimmt und auf die Gemeinde überträgt, Dann kommt natürlich ein zentraler Vers, den möchte ich zuerst lesen, Johannes 1,12, aber ich möchte hier den Unterschied schon zu bedenken geben. Es steht in unserem Text, wo es heißt, wer euch aufnimmt als Gläubige, da steht ein anderes Wort wie hier. Ich sage auch gleich warum. In Johannes 1,12 heißt es, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich habe es dann nochmal in der wörtlichen grammatikalischen Übersetzung aufgelistet. Allen aber, die ihn, also unseren Herrn Jesus, in einem bestimmten Moment aufnehmen, denen gibt er im selben Moment die Macht, augenblicklich Kinder Gottes zu werden. Das sind lauter Aorist-Formen, das ist alles praktisch ein punktuell eintretender, radikaler Fall. Das heißt, ich nehme den Herr Jesus auf. In derselben Sekunde, wie ich ihn aufnehme, werde ich Kind Gottes. Und da sieht man, dass Wiedergeburt nichts Wachstümliches ist, sondern es ist eine sekündliche, weniger wie eine Sekunde, es ist ein Nu. Ich nehme ihn auf, in derselben Sekunde passiert. Und jetzt sagt die Bibel, die dann, wenn das geschehen ist, empfange ich in derselben Sekunde Vergebung der Sünde. Ich werde in einem Geist zu einem Leib getauft. Dann bin ich ein Gotteskind. Und jetzt ist der Geist des Glaubens da. Jetzt glaube ich ununterbrochen an ihn. Und das ist jetzt nicht mehr punktuell. Das ist ein Dauerzustand. Darum steht hier Präsens aktiv, die dann ununterbrochen an ihn glauben. Das ist der Hintergrund. Das Wort, das hier steht, das hat einen anderen Charakter. Hier, was heißt, die der Herr Jesus aufnehmen, da ist der Akzent auf zwei Dinge. Und zwar erstens auf dem, dass man ihn ganz bewusst annimmt und zweitens, dass man ganz bewusst etwas empfängt, nämlich der Heilige Geist, nämlich die Vergebung der Sünde, nämlich der Geist der Sohnschaft. Und das, was hier steht, das Wort in Johannes 1,12 heißt Lambano. Und das Wort, das hier steht, das heißt Dechomai. Und das ist ein anderes Wort. Das hat mit dem zu tun, genau der gleiche Gedanke von aufnehmen, aber im Sinne von, das steckt da drin, gastfreundlich aufnehmen. Das heißt, Johannes 1,12 ist noch ein ganz anderes Kaliber. Das ist also dramatischer vom Geistlichen her. Das heißt ganz einfach, wer aufnimmt. Ist ja, wenn du jetzt Lukas 10,16 nimmst, und zwar der Herr Jesus, ich möchte einfach zu bedenken geben, es gibt hier Kette. Der Vater sendet der Sohn sendet uns. Das ist eine Kette. Und hier siehst du, das, was ich jetzt beschreibe, betrifft die Apostel, betrifft aber auch die Jünger und betrifft die 70 Jünger später und betrifft uns als Jünger Jesu Christi, die der Heilige Geist haben, genauso. Das ist auch so eine Kette. Aber jetzt gucken wir uns in Ruhe an. Lukas 10,16. Wer euch hört, der hört mich. Wer euch verwirft, der verwirft mich. Wer aber mich verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat. Merkt ihr etwas? Immer die Kette. Man überliest da einfach, da liest man drüber. Aber es ist immer die gleiche Kette. Ein Gläubiger kommt und sagt, du brauchst den Herr Jesus, du musst dich bekehren. Der sagt, lass mich in Ruhe mit deinem Zeugs. In Wirklichkeit verwirft er uns, aber dahinter geistlich verwirft er den Herr Jesus und damit verwirft er auch den Vater im Himmel und damit verwirft er den Heilsplan. Und vielleicht ist Gott dumm, aber im Evangelisieren, dass man das den Leuten sagt. Dass man ihnen sagt, du weißt schon, ich bin nur, ich sage dir das nur, aber in Wirklichkeit geht es nicht um mich, sondern ich habe den Auftrag, steht in der Bibel, Botschafter in Christi statt, der Herr sagt seinen Leuten, sagt das die anderen weiter, und wenn du das nicht hören willst von mir, weil du jetzt mit mir nicht zurechtkommst, das ist okay, aber du musst dir bewusst sein, es geht nicht um mich, sondern was dahinter ist. Das ist der Jesus. Wenn du ihn verwirfst, verwirfst du Gott. Es gibt dann keine Hintertür. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn du das tust, ist vorbei. Nochmal Markus 6,7 wegen der Apostel. Er hat zuerst diesen Auftrag der Apostel gegeben, hat ihnen ganz klar hier Wegweisung gegeben. Und er rief die 12 zu sich und begann sie je 2 und 2 auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er befahl ihnen, sie sollten nichts auf den Weg nehmen als nur einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Sie sollten aber Sandalen an den Füßen tragen und nicht 2 Händen anziehen. Und er sprach zu ihnen, wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und von allen, die euch nicht aufnehmen, noch hören wollen, zieht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen, ihnen zum Zeugnis. Wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Da gingen sie und verkündigten, man solle Buße tun und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Wisst ihr, das ist wieder die gleiche Kette. Und hier siehst du was ganz Einfaches. Er sagt klipp und klar, es wird denen Leute schlimmer gehen als Sodom und Gomorra. Und hier ist der Apostel. Dann, wenn du Matthäus 10,1 nimmst, dann hast du wieder die Apostel. Da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht. Und also immer der gleiche. Er nimmt eine Personengruppe, die er aussendet, ihnen Vollmacht gibt. Und da gehören dann auch die 70 Jünger dazu, die nach der Apostel kommen. Und 2. Korinther 5,20, mir hat das vorher schon gelesen, das ist jetzt für die ganze Gemeinde, also es gilt nicht nur für die Apostelzeit, es gilt nicht nur für die Spezialgruppe der 70 Jünger, die hat er ja ausgesandt als hier massive Ergänzung zu der Apostel, sondern 2. Korinther 5,20, ich lese uns auch vom Kontext her, ein bisschen drumherum, er sagt hier, ich lese ab 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen die Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte, so sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Ist euch was aufgefallen? Wenn man nicht ganz genau liest, fällt einem diese Kette nicht auf. Ist immer das Gleiche. Der Vater, der Sohn und sein Leib, die Heiligen. Und so läuft es und er sagt hier ganz klar, wir haben vom Vater den Auftrag, praktisch an Christi die Stadt, die Leute zur Buße zu rufen, ihnen zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das ist genau das, was in unserem Text drin ist. Er sagt, wenn jetzt ein Gläubiger nach der Ausgießung des Heiligen Geistes genau das tut, er geht zu den Leuten und sie nehmen ihn nicht an. Also, da steht jetzt nicht annehmen im Sinne von, dass sie den akzeptieren, dass sie den in einer besonderen Weise aufnehmen, sondern das ist einfach annehmen im Sinne von, sie hören ihm zu, sie reden mit ihm, sie lassen sich das sagen. Also das ist eine schwächere Ebene vom Wort. Aber einfach, wer das nicht will und die Gläubiger abschüttelt, der muss sich klar sein, er schüttelt damit nicht eine Person ab, sondern er schüttelt das kleinste Glied einer Kette ab. Er schüttelt den Teil des Leibes Christi ab, der jetzt von Gott her den Auftrag hat, mit ihm zu reden. In Wirklichkeit schüttelt er aber das Haupt dieses Menschen ab, nämlich der Herr Jesus, und dadurch schüttelt er wiederum den Auftraggeber ab, nämlich Gott, der Vater. Und das ist eine generelle Sache, und man muss das den Leuten einfach sagen, so wie es auch hier geschrieben steht, wenn du das nicht hören willst, dann willst du in Wirklichkeit der Herr Jesus nicht hören, und wenn du ihn nicht hören willst, dann willst du in Wirklichkeit Gott nicht hören, für dich gibt es keine Chance mehr. Das muss die Leute sagen. Und man muss ihnen klar machen, ich bin nur das kleinste Glied der Kette, ich bin nur ein Sprachrohr. Da kann ja einer sagen, ach du, ich kann die Frommen nicht leiden, darum kann ich dich nicht leiden, ich will es nicht hören. Manche Leute sagen, ach, ich bekehre mich nicht, hat mir eine Kollegin gesagt. Sie will nicht zum Glauben kommen, sie hat die Gläubiger gesehen. Einer der frömmsten Männer von Albstadt kam immer zu ihrer Mutter und haben sie Bibelstunde gehalten und sie hat dann natürlich auch gesehen, was menschlich hier wohl nicht so ganz, so war, wie es jetzt sein soll, vom Fleischlichen her, gell, da war natürlich auch viel Menschliches. Und hat sie zu mir immer gesagt, weißt du, Karoman, wenn ich die Fromme sehe, dann will ich gar nicht. Gell, aber den Leuten muss man sagen, es geht nicht um die Fromme, sondern es geht letztendlich darum, wenn du jemand, der dir Zeugnis gibt, vom Herr Jesus, wenn du den ablehnst, lehnst du den Herr Jesus ab. Selbst wenn der dir jetzt nicht passt, das spielt überhaupt keine Rolle. Sondern der entscheidende Punkt ist, wisst ihr, wenn ich jetzt, das machen wir so mal einfach, ich laufe jetzt durch einen Markt, da hast du 5 Wurstbude. Jetzt kann ich hingehen und sagen, naja, die Wurstbude, die passt mir jetzt nicht, die sieht nicht so sauber aus, dann geht's zur nächsten. Dann guckst du in der Grillreihe und sagst, ja, die Wurst, die ist jetzt so, ist halb verbrennt, die will ich auch jetzt. Und du läufst so lange, bis du sagst, ja, die wird mir jetzt passen. So geht es halt im Geistlichen nicht. Das müssen wir den Leuten sagen. In dem Moment, wenn Gott praktisch, es ist wieder wichtig, dass wir im Heiligen Geist wandeln und wirklich Werkzeuge sind, in dem Moment, wie du hingehst und Zeugnis gibst, dann hat er keine Möglichkeit zu sagen, ich will es jetzt nicht anders hören, ich will es nicht von dir hören, sondern da ist seine Stunde gekommen. Jetzt muss man den Leuten sagen, heute, wenn er seine Stimme hört, verstockert eure Herzen nicht. Wenn die Kette läuft, dann hat Gott der Vater der Sohn gesandt, der Sohn sendet uns und jetzt kriegen wir vom Heiligen Geist den Impuls im Herzen, gib demjenigen Zeugnis, erzähl ihm von mir Jesus, dann hast du in Wirklichkeit etwas, das geistlich im Heiligen Geist jetzt eine der Gnadestunde Jesu ist für diesen Menschen. Das ist schon so oft bewusst, wir denken immer bloß in einer Form von Gesetzlichkeit, wir müssen Zeugnis geben. Das ist dieses alte gesetzliche Denken, in Wirklichkeit ist es ganz anders. Also ich mache es zum Beispiel so, ich versuche geistlich nur zu reagieren, wenn ich auch den Eindruck habe, jetzt ist die Kette da. Versteht ihr? Jetzt ist die Kette da. Jetzt ist der Auftrag da. Ich habe es ja schon mal erzählt, ich habe einer Frau eine Bibel gegeben, die mit uns Gespräch kam, so interessant. Der erste Satz, den sie dann gesagt hat, wo es ums Gläubigsein ging, hat sie gesagt, ich bin katholisch und geschieden. Er hat gesagt, das spielt keine Rolle, geistlich. Er hat gesagt, ob sie Bibel will. Dann hat sie Bibel mitgenommen. Dann sagt, jetzt gebe ich ihrer Kollegin nur eins. Und dann sagt sie zu mir, die nimmt sie nicht. Ganz entschieden. Die wird sie nicht nehmen. Aber, weil die Kette da war, wisst ihr, das ist ein riesen Unterschied, ob die Kette da ist. Und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Ob die Kette da ist, dann hat praktisch der Vater dem Sohn den Auftrag gegeben und der Sohn hat wiederum einem seiner Kinder den Auftrag gegeben, zu reden. Und in dem Moment, wenn er den Auftrag gibt, dann wirkt er durch den Heiligen Geist im Herzen. Und dann geht es nicht mehr, ob der will oder nicht. Normal hätte ich dann gesagt, ha ja gut, das ist ja jetzt Quatsch, wenn ich jetzt zu der Frau da reingehe in den Laden und der Bibel neidrück. Aber bei mir war das so klar, klar geht's gar nicht. Ich bin dann so da, heute so da von deiner Kaffeebibel, habe eine rausgeholt und bin einfach rein in den Laden und sage zu der Frau, sie haben gut bedient, darf ich Ihnen eine Bibel geben? Und das Interessante ist, die hat diese Bibel mit größter Freude angenommen. Vers 42. Die hat sie mit Freude angenommen. Wisst ihr, ich sage es einmal vorsichtig, es spielt keine Rolle, was ein Dritter sagt, wenn diese Kette von Gott herkommt. Sondern wenn die Kette kommt, dann ist nur wichtig, dass ich als letztes Glied, wenn ich sicher bin, dass der Impuls vom Heiligen Geist kommt, dass ich handle. Ob der es dann annimmt, das spielt keine Rolle. Ich habe jahrelang Straßenmission gemacht mit Brüdern. Das ist manchmal so gesagt, du hast geredet und Zeugnis gegeben, hast Traktate oder Neue Testamente, hast Sachwort gegeben und du hast gemerkt, von 10 haben dich, wenn es dumm ging, die Hälfte abblitzen lassen, wenn es ganz schlecht ging, noch mehr. Ich weiß noch mal, ich habe einen namhaften Taifinger-Fabrikanten mal beim Stadtfest angesprochen, wollte ihm was geben, hat er zu mir gesagt, oh, lass mich auch dem Tag in Ruhe. Wisst ihr, da musst du mit leben. Wenn jemand nicht will, dann will er nicht. Wisst ihr, das ist okay. Der hat die freie Entscheidung. Aber er weist nicht mich ab. Wisst ihr, das muss doch mal klar sein. Das muss auch in meinem Kopf sein. Er weist nicht mich ab. Vielleicht muss ich ihm sagen, okay, wenn du mit mir reden willst, aber verstehst du, ich rede dich jetzt bloß, weil ich innerlich den Eindruck habe, der Herr Jesus will, dass du dich mit dem beschäftigst. Wisst ihr, wir haben manchmal Hemmungen, so weit zu gehen, weil wir immer noch dieses gesetzliche Wesen vom mosaischen Gesetz drin haben. Ich sollte jetzt ein Zeugnis geben, ich sollte jetzt was sagen, ich bin jetzt verpflichtet. Wisst ihr, das ist falsch. Sondern in dem Moment, wie der Impuls vom Heiligen Geist kommt, ist das was völlig anderes. Wisst ihr, und ich unterscheide ganz krass, also wenn ich bloß ein schlechtes Gewissen kriege, sage ich nichts. Weil das ist oft so, dass der Teufel dich verklagt. Einfach dich versucht, fertig zu machen. Sondern ich gucke, ob der Impuls da ist. Wenn dann der Impuls vom Herrn da ist, dann musst du einfach handeln. Und dann ist die Stunde. Und dann gilt es für den. Wenn derjenige dann, sagen wir, schroff ablehnt, muss ich nicht verpflichtet, das zu sagen. Aber die Bibel geht so weit, wir sehen das nachher. Sie sagt sogar, du sollst den Staub von deinen Füßen abschütteln, ihnen zum Zeugnis. Das heißt, zu dir ist das schon ein öffentlicher Akt gewesen. Das heißt, du sollst ihnen schon sagen, jetzt hast du etwas verworfen, und zwar du hast nicht mich verworfen, sondern den verworfen, der mich gesandt hat. Und damit hast du vielleicht eine deiner drei Chancen verworfen, die der Hiob sagt. Jetzt muss man einfach sehen. Und das muss mehr ins Bewusstsein, dass wir Glied einer Kette sind. Aber wenn wir dann handeln, ich finde es nicht falsch, wenn man Freiheit hat, das demjenigen zu sagen. Zu sagen, du, ist jetzt nicht meine Spinnerei, dass ich dich anrede, sondern ich habe vom Herrn her, also ich habe den Eindruck, der Jesus will, dass du dich mit dem auseinandersetzt. Wisst ihr, und manchmal reagieren Leute, auch wenn man hier ein gewisses Selbstbewusstsein hat, auch geistlich, reagieren sie ganz, ganz anders, als wenn man so verschüchtert gesetzlich sagt, naja, jetzt sollte ich dir was sagen. Wisst ihr, und ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, dass der Jesus das hier so deutlich gesagt hat, wer euch nicht will, will er wirklich gar mich nicht, wer mich nicht will, will der Vater im Himmel nicht. Kette. Gell. Und Johannes 13, 20, wenn man das nochmal anguckt, wahrlich, wahrlich, da steht zweimal Amen. Ich sage euch, wer den aufnimmt, den ich senden werde, also das sind jetzt wir, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Jetzt sind wir wieder bei 2. Korinther 5, 20, Botschafter an Christi Stadt. Wisst ihr, und mir ist halt aufgefallen bei mir selber, man liest die Bibel mechanisch. Das heißt, man liest es so, wie man einmal ein Verständnis von der Bibel bekommen hat. Aber diese Feinheit, dass hier immer eine Kette ist, die sieht man einfach, dass immer das Gleiche ist. Der Vater beauftragt der Sohn beauftragt mich. Und damit ist klar, jetzt bin ich ihre geistliche Hierarchiestruktur, ihre Vollmachtstruktur drin. Und vielleicht ist es wichtig, damit den Leuten sagt, wenn du jetzt mich abblitzen lässt, dann muss dir klar sein, das ist jetzt kein Geschwätz von mir, sondern ich mache das im Auftrag Jesu. Damit stellst du ihn zurück. Ist dir klar, was heißt? Ist dir bewusst, was das bedeutet? Gell, man kann hier schon mit den Leuten reden. Also mir ist jetzt diese Kette neu bewusst geworden. Und der Jesus sagt ja in Johannes 17, 18, gleich wie du mich, sagt er zum Vater, in die Welt gesandt hast, wieder die Kette, so sende auch ich sie in die Welt. Nochmal, ihr müsst euch das vorstellen. Du hast hier eine ungeheure, ich sag's einmal so, Berechtigung, eine ungeheure Vollmacht, wenn der Heilige Geist dir wirkt. Du redest wirklich als Botschafter in Christi Stadt und du redest wirklich im Auftrag Gottes des Vaters zu den Menschen. Und mir geht's auch darum, dass man diesen Minderwertigkeitskomplex, den die Gläubigen ja gerne entwickeln, oh, jetzt muss ich ja wieder was sagen und was denkt der jetzt und so. Das ist Unsinn, weil in Wirklichkeit bin ich in der Kette drin. Und ich bin nur gehorsam. Und Gott sagt an einer anderen Stelle, das kann so weit gehen, dass du die Füße ausschütteln musst. Und das finde ich schon dramatisch. Gell? Ich habe es euch ja erzählt, wie einer dieser alten Brüder das einmal gemacht hat. Er hat gesagt, wenn er Zeugnis gegeben hat und der will nicht, dann schüttelt er öffentlich die Füße ab, sodass der sieht, jetzt ist passiert. Ich lese uns nochmal. Lukas 10, 10 bis 16. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und soll euch nicht aufnehmen, da geht auf ihre Gasse hinaus und sprecht, auch den Staub, der sich aus eurer Stadt an uns gehängt hat, streifen wir ab gegen euch. Doch ihr sollt wissen, dass das Reich Gottes nahe zu euch herbeigekommen ist. Ich sage euch, es wird Sodom an jenem Tag erträglicher gehen als dieser Stadt. Wehe dir Chorazin, wehe dir Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche sitzend Buße getan. Doch es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen im Gericht als euch. Und du, Kapernaum, das ist die Heimatstadt Jesu gewesen, ist schon hingezogen, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, durch seine Gegenwart, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Wer euch hört, der hört mich. Wer euch verwirft, der verwirft mich. Wer mich verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat. Merkt ihr? Wieder die Kette. Immer die Kette. Und wenn jetzt die Texte mal noch, das ist ja die Aussendung der 70 Jünger, wenn du die jetzt nochmal, also hier der Punkt B aus Ziffer 2, wenn du hier jetzt das einmal nimmst, er nimmt hier die 70 anderen, wo er sagt, er sendet uns wie Schafe unter die Wölfe. Er sagt hier etwas ganz Entscheidendes, Er sagt, nicht nur, dass du in der Kette handelst, sondern, wenn sie euch nicht aufnehmen, er sagt, sagt ihnen, dass ich jetzt den Staub vor euch abschüttle. Er sagt sogar, der Staub, der von eurer Stadt an mir ist, zu Deutsch, du musst dir vergegenwärtigen, in dem Moment, wie du mich abweist, weist du nicht mich ab. Und der Herr, wenn die jetzt sagen, warum reagierst du jetzt so aggressiv? Warum reagierst du jetzt so beleidigt? Warum bist du jetzt frustriert, dass ich mit dir nicht reden will? Dann musst du sagen, weil Gott sagt, ich soll das so drastisch machen, dass du es merkst, was du getan hast. Wisst ihr, das ist alles das, was wir evangelistisch nicht tun. Das tun wir alles nicht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sind oft verschüchtert. Selbst Leute, die evangelistische Gabe haben, auch persönlich zu evangelisieren, an dem Punkt werden sie verschüchtert. Aber die Bibel geht eigentlich davon aus, wenn man einem Menschen klar Zeugnis gegeben hat und der nicht will, dann sagt man ihm, jetzt hast du eine Konsequenz zu tragen. Und der Jesus sagt ihnen hier, und er sagt nicht den Jünger, weil er den er drohen will, er sagt, dass Sodom an jenem Tag erträglicher gehen wird. Hier nimmt er Sodom, aber Sodom und Gomorra ist ein Zwillingspaar. Er sagt, es geht ihnen erträglicher am Tag des Gerichts praktisch als so einer Stadt. Und dann nennt er sie nochmal und sagt klipp und klar, das kommt, weil ihr praktisch meinen Boten verworfen habt. Damit habt ihr mich verworfen. Damit habt ihr den Vater im Himmel verworfen. Und ich bin tief überzeugt, wenn ein Gläubiger sich dieser Kette bewusst ist. Im Endeffekt hat Gott der Vater den Auftrag gegeben, dass der Jesus nach der vollzogenen Erlösung seine Jünger wiederum beauftragt. Und jetzt sind wir nur Botschafter in Christi Stadt. Wir tun überhaupt nichts anderes als das, was er gesagt hat, dass dann die Kette rückwärts läuft. Dass dann der, der uns nicht will, unser Zeugnis nicht will, der Herr Jesus nicht will, wer der Jesus nicht will, will Gott nicht. Jetzt muss man den Leuten sagen, es gibt dann kein Zurück, sondern dann ist aus. Matthäus 25, 40, wir kommen nachher nochmal auf den Vers, wenn es um die Belohnung geht. Da sagt er jetzt nochmal etwas, das ist auch ganz zentral. Und ich denke, dass man ruhig das auch mit den Leuten reden kann. Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das gilt für die Gläubigen, das gilt für die Ungläubigen. Man muss einfach sich nochmal bewusst sein, was man einem Menschen tut, der Gotteskind ist, der jetzt von Gott her im Heiligen Geist handelt, das tut man in Wirklichkeit am Herr Jesus. Jetzt, wenn man das einmal ausweitet, ich möchte das einfach nur ein Gedanke in den Raum stellen, ausweitet auf die Gläubiger generell, dann musst du aufpassen, wie du mit Gläubigen umgehst. Du musst immer gucken, es könnte ja sein, der Herr hat ihn in dem Moment gesandt. In dem Moment, wie der Herr denjenigen beauftragt hat, mit dir zu reden oder irgendetwas zu tun, hast du eine Kette. Wenn du natürlich feststellst, dass der nicht beauftragt ist, kannst du auch feststellen. Und dann hast du die Kette nicht. Dann kannst du menschlich reagieren. Aber in dem Moment, wie du den Eindruck hast, oder der Verdacht reicht schon, dass Gott hier gehandelt hat, dass der Jesus denjenigen sendet, dann musst du vorsichtig sein. Johannes 20, 21 sagt er, da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Merkt ihr, das ist immer eine Kette, mir ist das früher nie aufgefallen. Der Jesus sagt nie, ich sende euch, geht evangelisiere. Er sagt immer das Gleiche. Der Vater hat mich gesandt und so wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Merkt ihr, was das für ein Kaliber ist? Du hast eine ungeheure, in dem Fall, Vollmacht und eine Beauftragung von meinem Jesus. Wenn du wirklich im Herzen spürst, jetzt muss ich etwas sagen, dann bist du nicht derjenige, der jetzt den beredet, sondern dann bist du nur ein Befehlsausführer vom Herrn Jesus. Und in dem Fall ist auch das, was der Jesus auch bei der Verfolgung gesagt hat, in dem Moment wirst nicht du reden, sondern der Heilige Geist wird in dir reden. Und die Bibel sagt es dann im Neuen Testament bei den Lehrbriefen nochmal in einer anderen Form. Sie sagt in 2. Korinther 3, denn es ist offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Denn solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen durften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Jetzt sagt die Bibel, du bist ein geistlicher Mensch, du bist ein Brief Jesu Christi und du bist letztendlich, und das ist ein ganz zentraler Punkt, was hier geschrieben steht, es ist so, in dem Moment, wie der Heilige Geist in dir wirkt, schlägt es durch. Wenn du nur um des Buchstaben willes es tust, aus der Gesetzlichkeit raus, ist der Tod im Topf, da passiert nichts. Und diese ganze Bibelstelle, die am Anfang so harmlos aussieht, wer mich verwirft, verwirft der Herr Jesus, wer der Jesus verwirft, verwirft der Vater, ist in Wirklichkeit ein geistliches Prinzip, eine Kette, und man muss sich dessen einfach bewusst sein. Und wenn man jetzt Paulusbriefe dazu nimmt, wo er erklärt, warum das bei mir überhaupt funktioniert, es funktioniert nur, weil ich praktisch vom Heiligen Geist her hier zubereitet bin. Da gehört natürlich dazu, dass man im Geist wandelt, wie er im Geist ist, dass man tatsächlich sich vom Heiligen Geist benutzen lässt und dass man nicht aus der Gesetzlichkeit, nicht aus dem mosaischen Gesetz raus das tut. Wisst ihr, das ist das große Drama. Vor allem entschiedene Gläubige, die wirklich im Herrn dienen wollen, haben einfach, das macht der Teufel, um uns hier zu binden und uns in eine Knechtschaft zu bringen, die haben immer diesen gesetzlichen Zwang. Wisst ihr, es kann sein, da ist ein Mensch, der Teufel macht dann Druck durch einen gesetzlichen Zwang. Wenn ich dann in mich reinhöre oder einfach prüfe vor Gott, ist das jetzt wirklich vom Heiligen Geist? Ich kann auch beten, Herr, wenn es wirklich du bist und du willst, dass ich mit dem rede, dann hilf mir, dass ich einen Aufhänger kriege, dass was passiert. Ich habe es ja schon mal erzählt, ich war im Krankenhaus und bin zu einer Frau wegen einer Bankseite. Ich darf das ja vor Bank gar nicht normal. Bin ich ans Bett gerufen worden, was ich nicht gewusst habe, dass sie am nächsten Tag stirbt, dass sie Todeskandidat war. Und die hat gesagt, sie will noch mal was regeln. Sie ist im Krankenhaus, sie hat eine Operation gehabt, sie will was regeln. Dann bin ich ins Krankenhaus gekommen. Also, und die macht es das nicht, dass ich da die Leute einfach anrede. Das ist plump. Sondern das ist auch nicht geistlich, das ist nicht im Heiligen Geist. Sondern ich erwarte, wenn ich soll, dann muss mir entweder der Herr einen Impuls geben, es geschieht im Geist, ich bin im Brief Jesu Christi durch den Heiligen Geist geschrieben und nicht durch Zwang, dann muss was passieren oder es kommt ein Aufhänger. Und dann in dem Moment, wie wir fertig waren, dann hätte ich ja gehen können und sagen, also gut, okay, jetzt haben wir alles getan. Dann sagt die Frau zu mir ganz einfach einen Satz, Sie sind anders. Und dann sage ich, wieso? Also muss ein Gespräch kommen, dann habe ich ihr bezeugt, dass ich gläubig bin. Dann hat sich herausgestellt, dass sie zu einer sektiererischen Gruppe geht, aber dass sie wohl Interesse hat. Und das Interessante war, ich hatte ausgerechnet, das ist doch auch kein Zufall, ich hatte an dem Tag ein Traktat unter anderem über Sterben, wie man in die Ewigkeit geht, hatte ich in der Tasche. Und das habe ich, bevor ich gegangen bin, habe ich es in meinen Koffer zurechtgelegt. Da konnte ich der Frau das nochmal in aller Ruhe geben. Und ich habe sie erzählt gehabt, manchmal morgen habe ich angerufen, wollte einfach wissen, ob es ihr gut geht und ob alles klar ist. Dann sagt die Schwester, sie ist gestorben. Ich war wahrscheinlich der letzte Mensch, der mit der Frau geredet hat. Und das ist der Brief Christi. Das heißt, du bist ein Brief. Wenn du jetzt vor Gott in Ordnung bist, gereinigt durch Jesu Blut, im Geist wandelst, dann bist du ein Brief. Das heißt, du bist dann ein Botschafter in Christi Stadt. Das ist genau unsere Kette. Dann plötzlich wirkt der Herr Jesus entweder in deinem Herzen ein Drang, der ist dann nicht zwanghaft. Zwanghaft ist immer vom Teufel. Sondern der ist einfach, du merkst, jetzt ist es dran. Und dann hast du auch die Freiheit, was zu sagen. Oder der andere fordert dich sogar auf. Das heißt, er gibt dir den entscheidenden Aufhänger. Und dann passiert etwas. Das ist mir mal beim Azubi passiert. Also ich sage es mal so, ich hatte nicht immer den Eindruck, weil bei uns war es auch manchmal hektisch und da war es auch ganz schön brutal. Bei mir haben sich 4 Kollegen bekehrt in den 43 Jahren, wo ich im Berufsleben war. Schreine Gnade, wenn sowas passiert. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass ich hier zeugnismäßig nur das Geringste überhaupt rüberbringe, weil die haben ja auch gesehen, wie es ist, wenn es hart auf hart geht, gell? Und in meinem Job ging es ja auch ums Geld und wenn dir die Leute davongegangen sind und wenn du Angst hattest, musstest rausgeschmissen zu werden, weil der Kreditbach runterging. Wisst ihr, das ist ja kein so lockerer Job. Genau, dann kommt eines Abends, das sind schon alle weg gewesen, kommt ein Azubi zu mir und sagt, was haben Sie für einen Glaube? Kommt von allein. Dann ist der Brief Jesu Christi drin. Dann ist das Endglied der Kette wirksam. Dann musst du handeln. Und der hat sich später bekehrt. Und das Interessante ist, das wird mir immer klarer, das ist auch das letzte Mal ja auch rausgekommen, da haben wir nicht unseren Kadaver gehorsam, sondern dass wir ihn mit Phileo lieben. Und genauso will er nicht hier unsere Kadaver gehorsam bezüglich Zeugnis, dass wir aus dem Zwang raus jedem ein Traktat geben. Ich kenne Gläubige, die geben jedem, der ihm über den Weg läuft, ein Traktat. Die redet jeden an. Entschuldigung. Dann brauchst du den Heiligen Geist nicht mehr. Weil dann bist du eine Evangelisationsmaschine. Versteht ihr? Dann bist du nur eine Maschine. Du kannst auch eine Maschine hinstellen, einen Roboter. Sondern der Herr weiß ja, wer offen ist. Und durch das, durch diesen Schematismus, wo die Leute fanatisch dann evangelisieren, glaube ich, dass viele Leute sogar abgeschreckt werden. Sondern es ist ganz wichtig, dass man Brief Jesu Christi ist, das letzte Glied der Kette. Und dann evangelisiert und Impuls gibt, wenn entweder der Hinweis kommt, der Aufhänger, oder wenn der Herr in meinem Herzen es so klar macht. Und dann sagt er, das kommt nicht aus uns. Wir sind nicht tüchtig für das. Sondern er sagt, das kommt, weil der Heilige Geist lebendig macht. Der reine Buchstabe, da ist jetzt sicher gemeint, das schematische, zwanghafte, du musst evangelisieren. Warum sagt zum Beispiel Paulus, wandelt mit Weisheit gegenüber denen, die draußen sind? Er sagt nicht, geh hin und evangelisiere jeden. Sagt er nicht. Wisst ihr, und natürlich sollen wir Zeugnis geben. Sag mal, eins muss klar sein. Sag mal, auch im Beruf, das war bei mir auch klar, die Leute wissen, dass ich gläubig bin. Das muss klar sein. Und dann kannst du ganz extreme Situationen kommen. Ich habe schon Kunden verwarnen müssen. Das ist dann bockelhart. Weil wenn der sich bei der Geschäftsleitung beschwert, hast du die Abmahnung am Hals. Das ist überhaupt keine Frage. Der hat mich völlig entsetzt gestartet und hat gesagt, sind Sie ein Frommer? Habe ich gesagt, ja. Wisst ihr, aber das kannst du nur machen, wenn du den Auftrag hast. Also immer nur, wenn es gilt, vorher nicht. Und du bist ein Brief Jesu Christi. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich bin das letzte Glied der Kette. Wenn aber der Heilige Geist wirkt, dann hat es mit Zwang nichts zu tun. Dann bin ich einfach Botschafter in Christi Stadt. Jetzt muss ich auch das Bewusstsein haben. Ich darf keinen Minderwertigkeitskomplex haben. Ich darf jetzt nicht sagen, oh, jetzt sollte ich schon wieder was sagen. Wer hört mich zu? Ich kann doch nicht reden. So ist der Mose dahergekommen. Ich kann doch nicht reden. Sondern man muss das ganz anders machen. Man muss dann einfach sagen, die Bibel sagt, wenn es gilt, redet nicht ihr, sondern der Heilige Geist. Und dann bin ich wirklich Botschafter in Christi Stadt und dann kann ich evangelisieren und dann kann ich den Mund aufmachen und dann wirkt dieses 2. Korinther 3, dann wirkt dieser Brief Christi und dann hast du aber Matthäus 10, 42, dann hast du das Ende der Kette. Wenn dann jemand Nein sagt, hat er der Herr Jesus verworfen. Wenn er dann Nein sagt, hat er der Vater im Himmel verworfen. Muss klar sein. Aber du kannst dir den Bewusstsein evangelisieren. Jetzt handle ich im Auftrag Gottes des Vaters, der mir durch seinen Sohn den Auftrag gegeben hat, jetzt zu handeln. Und dieses Bewusstsein ist bei uns oft nicht da. Wir sind so durch Gesetzlichkeit und durch, ich sage es mal so, Zwänge geprägt, dass wir im Endeffekt, ich sage es mal vorsichtig, eigentlich mit etwas, das nicht falsch ist, nämlich da Jesus zu bezeugen und Zeugnis zu geben, in Wirklichkeit vom Teufel ausgeschaltet werden. Wisst ihr, und du musst schon mal mit den Leuten reden, die sagen, oh, der hat mich so fanatisch angeredet. Wenn du das nämlich machst, bist du nicht fanatisch, dann bist du vollkommen authentisch, dann bist du vollkommen frei, dann wird dein Zeugnis wirken und dann wirkt diese Kette. Ihr müsst euch vorstellen, dann hast du die Vollmacht, die von Gott dem Vater ausgesprochen ist und gewollt ist, über den Sohn bis hinein in den Leib Christi und in dem Moment hinein in mein kleines Herz, in mein kleines Leben, in meinen kleinen Mund. Du musst dir bewusst sein. Also hier ist jeder Minderwertigkeitskomplex vom Teufel. Das ist auch kein Hochmut, sondern das ist geistlich, diese Kette. Und ich frage mich manchmal, wieso kann ich 30 oder 40 Jahre die Bibel lesen und sehe so Kette nicht? Da muss ich überlegen, warum siehst du die nicht? Der Teufel tut alles, dass du bestimmte geistliche Prinzipien nicht erkennst. Alles. Ich denke, dass wir so beten müssen, wie hier letztendlich die Emmaus-Jünger es erlebt haben, geöffnete Augen zu haben, dass wir letztendlich ein brennendes Herz haben und ihn versteht. Oder wie das Alte Testament sagt, zeig mir die Wunder in deinem Gesetz, zeig mir die Wunder in deinem Wort, öffne mir die Schrift. Ich glaube, das wichtig ist. Und das gilt natürlich für das Zeugnisgeben, aber es gilt natürlich auch 1. Korinther 2, 1 bis 4 für die Verkündigung. Und da sagt jetzt Paulus, so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Ich war in Schwachheit, mit viel Furcht und Zittern bei euch, und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredeten Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, genau das gleiche Prinzip wie 2. Korinther 3, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Das heißt, in der Verkündigung muss genau das gleiche passieren. Es spielt keine Rolle, ob ich mich stark fühle, es spielt keine Rolle, ob ich mich schwach fühle. Ich brauche auch keine, er sagt hier klipp und klar, menschliche Weisheit. Man muss das einfach klipp und klar sich vergegenwärtigen. Er sagt, keine hervorragende Rede, keine Weisheit, also ich muss hier kein besonders geschulter Mensch sein. Ich muss bloß vor Gott in Christus sein, ich muss wiedergeboren sein. Ich muss im Heiligen Geist wandeln, also im Geist wandeln. Ich muss ein Brief Jesu Christi sein, ich muss mir bewusst sein, ich bin das Ende dieser Kette. Und das gilt fürs Zeugnis, so wie es hier in Matthäus 10, 42 steht. Das gilt aber auch für die Verkündigung, ist genau die gleiche Kette. Ist bloß ein anderes Ding. In Wirklichkeit wirkt er, und ob die Leute dann das hören wollen oder nicht, ist egal, ist ihre Verantwortung. Aber manchmal kann man es ihnen sagen. Ich habe schon die Leute gesagt nach Verkündigung, wo ich ganz genau gemerkt habe, jetzt hat Gott dich in der Kette benutzt, habe ich ihnen schon gesagt, so, jetzt habe ich euch vorgelegt, Leber und Tod. Jetzt seid ihr dran. Das müsst ihr entscheiden. Je nachdem, was ihr jetzt tut, werdet ihr hier etwas für euer Leben entscheiden, das Konsequenzen hat. Und genauso kam es in der Evangelisation, in der Verkündigung, ist immer eine Kette, immer das Gleiche. Und wenn du jetzt das genau anguckst, hast du wieder die Kette. Er sagt, das Zeugnis Gottes, nämlich Christus. Und der Vater bezeugt den Sohn, und der Sohn wiederum sagt uns, ihn zu bezeugen. Wir brauchen nicht geschult sein, sondern wir müssen ihn bezeugen. Wir müssen nicht überreden. Ich muss zum Beispiel, wisst ihr, es ist so, wir haben ja immer den Eindruck, jetzt kommst du auf jemanden, der eine hochkarätige Fähigkeit hat. Wissenschaftler. Was machst du mit einem Wissenschaftler? Der sagt zu dir, ha, du wirst mir doch jetzt nicht mit der ersten Seite der Bibel kommen wollen, mit dem Schöpfungsbericht. Wisst ihr, jetzt entsteht etwas bei einem normalen Menschen, ein Minderwertigkeitskomplex. Das ist ein Wissenschaftler. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein elender Sünder, der in die Hölle fährt. Und wenn du ein Glied der Kette bist, dann weißt du, Gott der Vater gibt seinem Sohn den Auftrag, durch dich, durch diesen kleinen Menschen, demjenigen jetzt zu sagen, wer sich nicht bekehrt, fährt er in die Hölle. Da spielt es keine Rolle, ob er ein Wissenschaftler ist. Und dann wird Gott dir die Weisheit geben, dass dieser Mensch überführt wird. Zum Beispiel, ich mache das ganz einfach. Wisse, ich bin wissenschaftlich und technisch. Also wenn ich jetzt sage, ich sei ein Dilettant, wäre es vielleicht, es wäre auch untertrieben, aber ein Chaot. Sagen wir, ich hatte Fächer in der Schule, da war ich berühmt dafür, dass ich da schlecht bin. Biologie, Physik, Chemie, bei mir war es eher Sprache, Sport, Geschichte, also die andere Seite. Aber ich sehe es manchmal, wenn ich Kreuzworträtsel mache, das ist gut fürs Hirn, wenn ich dann auf die chemische Sache komme, muss ich jedes Mal überlegen. Wisst ihr, und das ist einfach so, wenn du jetzt hier keine Ahnung hast, jetzt kommt ein Wissenschaftler zu mir und sagt, hier, wir haben bewiesen, durch die Jahrmillionen ist die Erde entstanden. Und dann sage ich zu ihm was ganz Primitives. Ich bezeuge ihm einfach, was die Bibel sagt, wenn ich Freiheit habe vom Herrn. Und dann sage ich dem, ja, Sie haben schon recht, gell, wenn Sie denken, wie die Wissenschaft denkt, hat er gesagt, aber die Bibel denkt anders. Dann kann ich ihm zum Beispiel sagen, wisst ihr, kann ja Bibel aufschlagen, wenn man eine kleine Bibel dabei hat, kann man zeigen, 1. Mose 1. Und zeige Ihnen, guckt mal her, da sagt die Bibel, was jetzt nicht mehr ist, ist ja nicht mehr da. Sie sagt, da waret über der Lufthülle Wassermasse. Ich sage nicht, ich sage Gott. Er sagt, was Wassermasse, haben Sie noch nie gehört als Wissenschaftler. Bei der Sintflut sind diese Wassermassen runtergekommen. ich erzähle den Leuten das Gleiche, ich sage, meine Oma hat einen Sigomatic gehabt. Und wir haben immer beigebracht, als gleich kennt, Sigomatic hat gewaltiger Druck. Wenn du den aufmachst, hat meine Tante oder Urgroßtante mal gemacht, dann sind die Linsen an der Decke gehängt. Das haben wir immer erzählt. Er hat gesagt, mach ja nicht auf, sonst geht es so wieder Gertrud zu schlagen, die Linse an der Decke. Wisst ihr, dann sage ich den Leuten, das ist wie ein Sigomatic. Sie wissen auch, wenn sie Kartoffeln normal kochen, braucht es so und so lang. Wenn sie mit dem Sigomatic kochen, dann braucht es halt. Und sagt, jetzt ist die ganze Erde unter einem gewaltigen Druck gewesen, wo diese Wassermasse bei der Sintflut auf der Erde gelastet sind. Und aus dem Grund haben sie ja im Mount Everest oben in 8000 Meter Höhe Versteinerungen, wo du Fische siehst. Ja, wo kommen die her? Sind die da hochgeflogen? Oder? Dann kannst du ihm sagen, weil die Wissenschaft ist ja letztendlich nice to have. Die kannst ja, ist ja nett, das ist gut, wenn sie Wissenschaftler sind. Aber im Endeffekt hier, da zeigt Gott was, jetzt müsst ihr einfach mal drüber nachdenken, da ist was, denn nach der Sintflut sind die Wassermassen ins Weltall abgeflossen und da kann ich nur weitergehen und sagen, wisse, und sie wissen doch, dass die kosmische Strahlung für die Alterung zuständig ist, so viel weiß ich nur wissenschaftlich. Dann wird er ja sagen, dann sagt man, guck her, bevor der Wassergürtel, solange der Wassergürtel noch da war, also bevor er weg war, sind die Leute 969 Jahre alt geworden, Methusalem. Wo der weg war, klar, jetzt war das Wasser weg, jetzt ist die kosmische Strahlung ganz nah da, dann werden sie nur 70 oder 80 Jahre alt. In der Zwischenstufe 120. Dann sage ich, guck jetzt mal her, da ist eine Weisheit, da haben sie keine Chance, Gott offenbart es. Ich kann ihnen das Wasser nicht reichen. Aber er, der Schöpfer, ist 100 Millionen Mal intelligenter wie die Wissenschaft und der zeigt dir was, was sie gar nicht wissen. Versteht ihr, das kann man bezeugen. Ich brauche doch keinen Minderwertigkeitskomplex von einem Wissenschaftler oder von einem Theologe haben. Mir hat einmal ein Theologe gesagt, du hast doch nicht studiert sein. Nö, habe ich nicht. Und trotzdem hat er keine Scheiße gehabt. Weißt du brauchst es nicht. Sondern, wenn du wirklich glaubst, dass du ein Brief Christi bist und dass du ihre Kette bist, Vater, Sohn und du, und dass du, wenn der Heilige Geist wirkt, dass du deine Wirklichkeit im Auftrag Jesu und von der Wurzel her sogar im Auftrag Gottes des Vaters handelst und dass dann auch der Heilige Geist diese Gewalt gibt, und zwar dir, dir kleinen Menschen, dann brauchst du keinen Komplex haben. Und wenn er dich dann verwirft, dann hast du genau unseren Text. Und das muss man ihm sagen, ich schüttle dir den Staub von meinen Füßen, weil damit nur, dass du das nicht vergisst, ich mache jetzt eine Geste, dass du nicht vergisst, jetzt hast du eine Konsequenz zu tragen, jetzt hast du eine Entscheidung gefällt. Epheser 4,11 ist ja das berühmte Kapitel, wo nochmal die Wirkungsweise, da wird das nochmal, diese Kette wird nochmal erklärt. Da sagt ja die Bibel, Gott hat Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirte und Lehrer gegeben. Zum Beispiel die Apostel waren zur Zeit, Hebräer 2, 3 und 4, sie mussten da Auferstandene gesehen haben. Aber das, was heute da ist, sind Evangelisten, das sind Hirte, das sind Lehrer, das sind einfach die Ämter. Und da sagt Vers 12, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, das andere Dienst tun können, für die Erbauung des Leibes des Christus. Das heißt, du brauchst keine wissenschaftliche Ausbildung für das, sondern du brauchst letztendlich nur, dass Gott an deinem Herzen wirken kann, durch seine Elemente. Da gehören die Berufungen dazu. Er sagt, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zur vollen Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, das heißt, wir sollen die gleiche Erkenntnis haben, nur Heil in Christus, nur Erlösung durch sein Blut, das vollkommene Opfer reicht vollkommen, du kannst nichts dazu tun, wenn du den Jesus aufnimmst, wirst du derselben Sekunde wieder geboren und so weiter. Und er sagt, damit du nicht unmündig bist, nicht von den Menschen verführt wirst, die schlau sind. Und in Wirklichkeit, wenn du hier geistlich vor Gott so stehst, wächst du ihm entgegen. Aber jetzt kommt das Entscheidende, und zwar am Herr Jesus entgegen. Vers 16. Von ihm aus, also er, vollbringt der ganze Leib, jetzt kommt wieder die Kette, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, das ist der Dienst vorher, eines jeden einzelnen Gliedes, und zwar nach dem, was er leisten kann, zu was er fähig ist, das Wachstum des Leibes zur Verbauung seiner selbst in Liebe. Das ist das Grundprinzip, wie Gott in den Leib hineinwirkt, aber die Kette wirkt genauso nach außen durch den Evangelisten. Das heißt, es ist immer gleich, der Herr Jesus praktisch sitzt, wenn er das ganz ruhig lässt, sitzt als Haupt in dieser Lichtswelt und stößt die Gläubigen an. Das heißt, er hat vom Vater diesen Auftrag bekommen, jetzt geht er einfach hin und gibt das, was er will, an uns weiter. Als Haupt, durch den Heiligen Geist. Und in dem Moment bin ich Ende vor der Kette Und in dem Moment funktioniert das. Es muss mir klar sein, es funktioniert. Ich brauche keine Komplexe haben, das ist völlig falsch. Da hast du Teufel Dinge eingeredet, die sind furchtbar. Ich muss mir einfach klar sein, wenn ihr es nochmal euch vergegenwärtigt. 1. Korinther 12, 18. Ich habe einen Platz im Leib Christi. Wenn Gott mich zum Mund gemacht hat, dann bin ich bei der Kette ein Mund. Wenn Gott mich zum Arm gemacht hat, dann bin ich bei der Kette ein Arm. Das heißt, es hat Leute gegeben, die haben gar nicht viel geredet. Die sind rumgegangen als Gläubige und haben Kranke gepflegt. Hat es immer wieder gegeben, die haben Kranke gepflegt. Und die haben durch ihr Zeugnis so weit die Leute gebracht, dass die dann am Schluss gefragt haben, warum machst du das? Ich bin doch ein kranker Mensch, ich habe mit dir nichts zu tun. Warum opferst du deine Freizeit, um mir Gutes zu tun? Dorothea Trudel von Männedorf zum Beispiel, die immer als schwärmerisch verschrien wird. Sie hat ja sicher hier so ein bisschen eine extreme Phase gehabt. Aber diese Frau hat von ihrem Lebenszeugnis her vollständig diese Kette ausgelebt. Die hat sich nur für die Kranke hingegeben, nachdem sie Gott dazu berufen hat. Und dann fragt er irgendwann, warum tust du das? Und dann kannst du ihm Zeugnis geben. Und dann vielleicht ist die Stunde Gottes gekommen. Das ist genau das. Wenn du aber denjenigen wieder ablehnst, kommt wieder unser Matthäus 10, 42, dann geht es wieder rückwärts. Du lehnst die Wirklichkeit der Jesus, du lehnst Gott ab. Und dass das wirkt, dass ich ein Brief Christi bin und wirklich hier durch den Heiligen Geist in einer Kette sein kann, hat er mir 1. Petrus 4, 10, jeder diene mit der Gabe als treue Haushalter der Gnade Gottes, die ihr empfangen habt, hat er mir eine Gnadegabe gegeben. Jeder von uns hat eine Gnadegabe, um das Endglied der Kette zu sein. Das, was ich und du für eine Aufgabe haben, das ist das Endglied der Kette und dazu hast du auch die Gabe. Und Römer 12, 3, das Maß des Glaubens. Wisst ihr, das kann bedeuten, dass ein Mensch zum Beispiel in seinem ganzen Leben einmal massiv vielleicht von Gott benutzt wird, um ein ganz radikales Zeugnis zu geben, den er vielleicht sonst eher sanft benutzt. Der andere benutzt er vielleicht jede Woche, der nächste jeden Tag. Das ist das Maß des Glaubens. 2. Korinther 10, 13 ist das Arbeitsgebiet. Ich habe, solange ich in Stuttgart war, ich habe es am Anfang gar nicht gemerkt. Ich habe am Schluss, wo ich es zusammengezählt habe, habe ich ca. 500 Bibeln verteilt gehabt in den 10 Jahren. Ich habe die immer eine Lehre, habe ich gelesen, habe die im Zug dabei gehabt und da kam es immer eigentlich zu Ansprache. Da hat mich jemand gefragt, was machen Sie da? Und gesagt, ich lese Bibel. Also muss ins Gespräch kommen. Und dann am Schluss habe ich immer darauf geachtet, dass ich die Bibel rausziehe aus dem Umschlag und dem schenke. Darum war es immer leer. Einmal habe ich in meinem griechischen Neuen Testament gelesen und da sagt ein Mann, der mir gegenüber sitzt, haben wir den gleichen Beruf? Und dann sage ich, ich glaube nicht. Ich habe schon gesehen, dass ein Theologe ist. Der hat einen Schleier lang gehabt, einen kritischen Text. Da sind wir auch ins Gespräch gekommen. Wisst ihr, nur damit man es richtig versteht. Der Vater gibt den Auftrag, der Sohn ist letztendlich der, durch den es bei uns wieder ausgelöst wird, durch den Heiligen Geist. Wir sind Briefe Jesu Christi. Wir müssen ganz gelassen und gelöst sein und nur bereit sein, wenn der Impuls da ist oder der Aufhänger kommt, ganz frei zu reden. Da brauchen wir keine Angst haben, dass man sich blamiert. Du wirst dich nicht blamieren. Und das sind auch Epheser 2,10, die Werke, die vor Grundlegung der Welt oder seit Grundlegung der Welt bereits vorbereitet sind. Und das ist auch Epheser 1,19, das sind diese Kraftwirkungen, wo er sagt, dass er überwältigende Größe seiner Kraftwirkung in uns hineinwirkt, die wir glauben. Aber dazu muss ich glauben, dass ich ein Glied dieser Kette bin. Ich muss glauben, dass ich das Endglied der Kette bin. Ich muss glauben, dass ich ein Brief Jesu Christi bin. Ich muss glauben, dass der Heilige Geist es wirkt. Und ich muss glauben, dass er durch mich redet. Mutter, da ist kein Platz für Komplex. Wenn ich das alles tue, dann wird es wirken. Und ja, ich sage es einmal vorsichtig. Das wiederum, und unser Text sagt klipp und klar, wenn man jetzt nochmal in den Text reingeht, dann sagt er, das wird Konsequenzen haben. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Beim Prophet kriegt er den Lohn eines Propheten. Wenn er einmal geringer Wasser gibt, kriegt er auch den Lohn, im Zweifelsfall nur vom gewöhnlichen, geringer Gerechten. Das spielt keine Rolle, sondern Gott wird es belohnen. Und jetzt wird es natürlich auf zwei Arten belohnen. Er belohnt es einmal bei uns Gläubigen, 2. Korinther 5, 10. Und das ist auch etwas, was uns oft hinausgeht. Das sagt die Bibel, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Es gibt ein Preisgericht Jesu Christi in 1. Korinther 3, ab 11 bis 15 wird es beschrieben. Da wird eigentlich was ganz Einfaches gemacht. Ich versuche es mit unserem Text zu erklären. Wenn du jetzt 50 Leute evangelisiert hast und hast das aus dem Buchstaben, aus dem Gesetz rausgetan, aus dem Zwang, dann ist das Fakt. Du hast 50 Leute Zeugnis gegeben. Und dann hast du einmal, nicht aus dem Zwang raus, sondern hast als Glied dieser Kette im Heiligen Geist jemand Zeugnis gegeben. Dann wird beim Preisgericht Jesu Christi Folgendes passieren. Da passiert was ganz einfach. Das Feuergericht Gottes geht beim Preisgericht über das Leben der Gläubigen drüber. Und alles, was aus dem Buchstaben ist, was aus dem Gesetz ist, was aus dem Fleisch ist, was Holz, Heu, Stroh ist, verbrennt. Ist einfach weg. Und das, was aus dem Heiligen Geist war, was aus der Kette kam, das bleibt. Und das wird dein Lohn sein. Und so wird er genau das belohnen, was hier ist. Aber genauso, und da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich glaube, dass das sogar schon zu Lebzeiten geschieht. Matthäus 25, 34. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen, ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich begleitet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen, ihr seid zu mir gekommen. Und dann sagt er am Schluss, Vers 40, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt. Immer das, was einem Gläubigen gegenüber geschieht, wenn er in der Kette handelt, tut mir in Wirklichkeit immer Jesus gegenüber. Weißt du, und das ist dieses Gleichnis, da rätselt ja die Gläubigen, ob das jetzt Wiedergeborene waren, ob das dann das tausendjährige Reich betrifft, lassen wir es einfach auf. Aber das Grundprinzip ist ganz einfach. Er sagt hier generell, Gott wird immer belohnen, was man tut. Und Galater 6, 7 hat das Prinzip nochmal klipp und klar. Und zwar, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Das heißt, das, was ein Mensch sät, ob es aus dem Fleisch kommt, das ist der nächste Vers, ob es aus dem Geist kommt, das wird er ernten. Wisst ihr, und je nachdem, wie jetzt hier von Gott her die Kette aussieht, jetzt haben wir die Kette natürlich hier massiv vom Herr Jesus dargestellt gegenüber einem Ungläubigen. Aber die Kette kann auch gegenüber einem Gläubigen sein. Je nachdem, wie ich reagiere, dem Endglied der Kette, dem Gläubigen gegenüber, wird Gott auch Belohnung geben oder keine Belohnung. Ich sage es mal ganz einfach, wenn ihr Geschichte lest vom Zweiten Weltkrieg, da hilft dann jemand einem Gläubigen zum Beispiel oder hat die Juden geholfen zu überleben und Gott lässt den überleben. Er wird das auch schon zu Lebzeiten einfach zurückzahlen. Gott lässt sich nicht schenken, hat einmal ein weiser Mann gesagt. Wisst ihr, und jetzt kommt halt ganz einfach das Grundprinzip, wir müssen die Leute das auch sagen, dass egal was hier ist, so wie er gesagt hat, der Herr Jesus, wenn man hier im Endeffekt etwas Gutes tut, selbst ein Weltmensch, ein Gläubiger, dann hat es der Wirklichkeit nicht im Gläubigen getan, sondern hat es demjenigen getan, dem er gehört, nämlich dem Herr Jesus, und damit hat er es Gott getan. Das ist einfach das auch in der Verfolgung. Wo Leute dann Gläubige geschützt haben, dann haben sie es in Wirklichkeit bei Jesus getan. Das heißt, mir ist jetzt ganz wichtig bei dem ganzen Text, man hätte ihn jetzt auch nur aufziehen können vom Lohn her, aber mir geht es darum, um diese Kette, um diese letztendlich dauernde Gegenwart, das vom Vater durch den Sohn vermittels des Geistes dann in meinem Herzen passiert, dass das klar sein muss. Ich bin ein Botschafter in Christi Stadt und was ich tue, hat ein ganz anderes Kaliber, wenn es im Heiligen Geist geschieht, einem Gläubiger oder einem Ungläubiger gegenüber, als wenn ich es bloß von mir aus mache. Und auch die Reaktion, ob die dann freundlich annehmen, das meint nämlich das Wort, das aufnehmen, oder ob der mir dann hilft und mir etwas Gutes tut, das wird Gott belohnen. Das ist überhaupt keine Frage. Gott honoriert, wenn man hier auf diese Kette sauber reagiert, als Weltmensch oder als Gläubiger. Aber für uns, die wir solche Menschen sind, muss einfach klar sein, ich bin kein, wie nennen es die Gläubigen immer, ich bin ein völlig entschiedener Gläubiger, vollkommen konsequent, vollkommen hingegeben, vollkommen abgesondert sei, wunderbar, was du alles bist. Aber in Wirklichkeit ist so, der Herr sagt bloß, verflucht ist, durch den Paulus, der, der mich nicht mit Phileo liebt. Und ich sage es jetzt einmal so, ich bin das Glied einer Kette, ein Brief Jesu Christi, und das ist, was Gott will. Wenn das das Bewusstsein des Gläubigen reingibt, das hat eigentlich Konsequenzen. Von der Belohnung her, vor allem her, auch von den Leuten her, muss die Leute auch sagen, wenn du jetzt mir hilfst, weil ich ein Gläubiger bin, oder wenn du mir zuhörst, weil ich ein Gläubiger bin, in Wirklichkeit, ich bin nur das letzte Glied. Du hast mit dem Herr Jesus zu tun. Das müssen wir den Leuten klar machen. Und da haben wir immer einen Minderwertigkeitskomplex, diese Kette zu realisieren. Aber ich sage es ganz ehrlich, bei mir war es oft so, dass ich es gar nicht begriffen habe. Mir war es gar nicht klar. Ich bin nur ein Endglied in Wirklichkeit von etwas, was der Vater in Auftrag gegeben hat, der Sohn vollkommen ausgeführt hat. Und jetzt gibt er seinen Gläubigen einfach dieses Paket, wo alles drin ist. Und jetzt, Epheser 4, beginnt er sie zu benutzen als Endglied. Und wenn das im Heiligen Geist geschieht, dann im Endeffekt hat derjenige, der letztendlich dann auf mich trifft als Gläubiger, hat er ein Problem. Weil in Wirklichkeit trifft er auf den Herr Jesus, nicht auf mich. Wenn ich es im Fleisch tue, Buchstabe tötet, dann trifft er auf mich. Hat das keine Konsequenz. Aber wenn es im Heiligen Geist ist, ich denke, dass der das auch merkt, wenn es im Heiligen Geist ist, dann hat es Konsequenzen. Und das hat mit dem Lohn zu tun. Er wird hier vielleicht sogar bevor er sich bekehrt hat oder ähnliches, kann er Lohn von Gott bekommen oder er kann wie Sodom und Gomorra in ein furchtbares Gericht gehen. Das alles kann passieren. Aber mir ist ganz wichtig, dass wir Gläubige uns vergegenwärtigen von dem Text her, wir sind in dieser Kette. Und wir brauchen keine Komplexe haben, sondern wir können ganz befreit sagen, Herr, rede, dein Knecht hört. Und wenn jetzt der Herr zum Knecht oder zu der Magd sagt, geh hin und sag dem das, da brauchen wir keine Angst haben vor niemand. Ich habe vor keinem Theologen Angst. Ihr braucht vor niemand, vom größten Wissenschaftler, vom intelligentesten Menschen, braucht ihr keine Angst haben. Im Prinzip ist er ein ganz einfacher Sünder. Und ich habe mir die Geschichte schon mal erzählt, ist in Amerika passiert. Ein paar junge Gläubige haben evangelisiert und sie waren völlig überzeugt, dass der Jesus wirklich der Einzige ist, der rettet und dass die Bibel stimmt. Und da kam ein Mann aus einer Bar raus, die haben hier im extremen Gebiet evangelisiert, hat sie in eine Diskussion verwandelt. Nach kurzer Zeit haben die gemerkt, der ist theologisch geschult. Der hat die in die Enge getrieben. Und die haben immer nur, wie kleine Kinder, das wiederholt, haben gesagt, doch, wir wissen das, die Bibel ist inspiriert, die Bibel stimmt, auch der Schöpfungsbericht stimmt. Und es ist ganz klar, man muss sich zum Jesus bekehren, wer sich nicht bekehrt, geht verloren, haben sie immer nur bezeugt. Da ist der Mensch im Anzug vor ihnen auf die Knie gefallen, hat geschrien, mein Gott, das ist, was ich brauche. War ein liberaler, noch nicht ganz abgefallener Theologe, der hier durch ein paar junge Gläubige zur Buße geführt wurde. Wisst ihr, und einfach, wenn das nächste Mal jemand von uns merkt, plötzlich der Heilige Geist dringt mich, vergiss nie, du bist in der Kette. Und das, was er tut, wird ihm vielleicht Lohn bringen. Egal, wie er reagiert. Es kann aber sein, es bringt ihm die Verdammnis. Beides ist möglich. Und dann ist auch fair, das Staub von den Füßen zu schütteln, ihm notfalls zu sagen, was du jetzt tust, hat eine Konsequenz. Mich beten. Ja, Jesus, was ist das für eine Herrlichkeit, dass wir elende kleine Menschen und wenn wir wieder geboren sind, sagst du, sind wir größer als die Größte des alten Bundes, dass wir dann in dieser Kette sein dürfen, dass wir ein Brief Christi sein dürfen, dass du uns, so wie es im Epheserbrief steht, dass du uns benutzt durch dieses Paket, das du in uns hineingelegt hast und dass wenn wir wirklich im Heiligen Geist wandeln und wenn dein Impuls kommt, wir dann redet, dass wir dann Botschafter an deiner Stadt sind und dass wir dann mit letzter Vollmacht uns vor niemand zu fürchten brauchen, dass wir dann in deinem Namen redet und dass nichts hier zuwider sein kann. Dank dir, dass du so etwas Gewaltiges mit uns kleinen Menschen tust. Und jetzt gib uns einfach Gnade, die geistlichen Zusammenhänge so zu verstehen, wie du es meinst, dass wir hier auch letztendlich den Mut haben zu handeln und dass wir uns bewusst werden, was für eine große Tatsache es ist, wie du handelst, aber was für eine große Sache es auch ist, dein Erlöster zu sein, ein Kind Gottes zu sein, wirklich dir zu dienen. Gib uns einfach Gnade dazu und dafür danke ich dir. Amen.